Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Wir sehen in den letzten Jahren, wie zentralistische, zentrale Systeme, Notenbanken immer mehr in die Bredouille geraten. Wie zentrale Systeme versagen, und zwar am laufenden Band. Wir sehen historische Fehlentscheidungen der Politik weltweit. Wir sehen, wie fragil unser System doch ist. Die Just-in-Time-Wirtschaft, aber ebenso die Notenbankpolitik, durch die Zentralbanken gesteuert. Wir sehen also überall, dass zentrale Systeme immer mehr an ihre Grenzen kommen und nicht mehr zeitgemäß sind, nicht mehr funktionieren, nicht krisenresistent sind. Wir brauchen eine Erneuerung. Wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir bezahlen? Und vor allem, wie wollen wir regiert werden? Corona war eine Art Brandbeschleuniger, der vieles im System aufgezeigt hat, was nicht funktioniert. Corona hat die Fehler, die Risse noch deutlicher gemacht und noch größer werden lassen. Corona an sich ist nicht das Hauptproblem. Das Fundament der Krise liegt viel, viel tiefer. Begonnen natürlich beim Geldsystem. Und das Geldsystem ist das Fundament für die Spekulationsblasen, für die Krisen schlechthin. Der Amerikaner sagt nicht zu Unrecht, follow the money. Und wir im deutschsprachigen Raum sagen natürlich immer wieder gerne, Geld regiert die Welt. Durch die Corona-Krise wurde die Freiheit und die Demokratie angegriffen. Freiheitsrechte wurden eingeschränkt, Menschen wurden eingesperrt und wir haben gesehen, dass die Politik einen gefährlichen Gefallen am Durchregieren gefunden hat. Man darf sich tatsächlich fragen, ob jetzt nicht diese Krise genützt wird, um im Schatten dieser Krise uns vor veränderte Tatsachen zu stellen. Viele Schlagwörter schwirren im Internet herum wie The Great Reset, die neue Weltordnung, digitaler Impfpass, digitale Diktatur, aber auch natürlich digitales Geld, ID 2020, viele Sachen, die jetzt zentralistisch von Institutionen oder auch sogar nur von Unternehmen ins Spiel gebracht werden, um ihre Macht auszubauen. Und da droht natürlich eine Gefahr. Das ist eine gefährliche Entwicklung. Und eine Antwort ist natürlich die Blockchain-Technologie und tatsächlich auch Bitcoin. Bitcoin ist ein Kind der Krise, ist 2008 nach der Finanzkrise entstanden als Antwort auf ein fehlgeleitetes Geld- und Finanzsystem, auf Antwort auf ein korruptes Finanzsystem, als Antwort für freiheitliche, liberale Werte. Und es ist das erste demokratischste Geldsystem, das die Menschheit jemals geschaffen hat. Es ist grenzenlos, es ist nicht manipulierfähig, es ist zensurfrei, es ist digital, es ist limitiert, es ist deflationär. Genau das Gegenteil von unserem jetzigen Geldsystem. Die Schweizer Nationalbank zum Beispiel ist in der Zwischenzeit der größte Hedgefonds, zockt und wettet. Momentan geht's noch gut, aber es ist eine zentrale Notenbank, die ohne demokratische Legitimation, ohne Überwachung machen und tun lassen kann, was sie de facto möchte. Wenn ich mir die Bilanz anschaue und sehe, dass 135% des Schweizer BIP schon in der Bilanz der Schweizer Nationalbank stehen, da wird mir schwindelig. Aber keine Sorge, auch die EZB, aber die amerikanische Notenbank Fed ebenso, tun den natürlich gleich. Also alle Notenbanken der Welt haben die gleiche Agenda, niedrige Zinsen und ständig die Notenpresse auf Volltouren halten. Ich möchte nur eins erwähnen, noch nie wurde in der Geschichte der Menschheit eine Krise durch Gelddrucken gelöst. Noch nie wurde in der Geschichte der Menschheit durch Gelddrucken Wohlstand erzeugt. Das hat man versucht in den 20er Jahren in Deutschland, Weimarer Republik. Ich sage nur das Stichwort Hyperinflation. Es hat auch nicht in Zimbabwe funktioniert, aber genauso wenig in Argentinien, in Russland oder in Jugoslawien. Es ist immer das gleiche Spiel. Freies Geld, unendlich viel Geld, Geld aus der Druckerpresse führt immer ins Desaster. Und was wir jetzt momentan sehen, ist eine historische Vertrauenskrise in die Institutionen, in die Politik, in das Geldsystem, in die Medien. Und da müssen wir ansetzen. Diese Vertrauenskrise begann tatsächlich 2008 mit der Finanzkrise, als wir alle gelernt haben, dass man dem seriösen Banker eben doch nicht trauen kann, dass viele renommierte, seriöse, professionelle Geldinstitute Dreck am Stecken haben und korrupt sind und gezockt haben. Und dann haben wir gesehen, dass auf einmal, egal ob es die UBS war, Lehman Brothers, Commerzbank, Deutsche Bank, dass die alle mit involviert waren. Und interessanterweise hat dann die Politik Die Politiker, die wir demokratisch legitimiert haben, uns zu vertreten, uns zu beschützen, haben nicht uns geschützt und einen Regenschirm über die Demokratie und über die Bürger gespannt. Nein, man hat die Banken geschützt. Und das war natürlich der Hohn schlechthin. Und da hatten wir den zweiten Vertrauensbruch. Nämlich, dann haben die Menschen weltweit das Vertrauen in die Politik, in die Institutionen, in das aktuelle System verloren, weil man gemerkt hat, die machen gemeinsame Sache. Aus den Krisenverursachern, den Banken und Versicherungen, wurden durch Hilfe der Politiker und unsere Steuergelder die Krisengewinner. Chapeau, ein Meisterstück natürlich, klar. Und wir haben mit unseren Steuergeldern die zockende Banken gerettet vor dem sicheren Tod. Weil es war ja alles immer systemrelevant. Systemrelevant ist, glaube ich, eher die Krankenschwester, der Arzt, der Lehrer, die Müllabfuhr. Aber gut, sei es drum, das ist nur meine bescheidene Meinung. Und der nächste Vertrauensbruch war natürlich ins Geldsystem, weil die Notenbanken dann angefangen haben, weltweit Geld zu drucken, als ob es kein Morgen gibt. Die Zinsen in den Keller gesenkt haben und wir sahen auf einmal die Entwertung unserer Kaufkraft. Jetzt ist die Dateninflation mit 3, 4, 5, 6%. Parallel sind unsere Guthaben auf den Konten geschmolzen, die Versicherungen sind weniger geworden und wir sahen eine Assetpreisinflation, die es in sich hat. Diejenigen, die Aktien hatten, diejenigen, die Immobilien hatten, wurden immer reicher, ohne irgendwas zu tun. Eine Art bedingungsloses Grundeinkommen für die Superreichen. Dahingehend auch der Cantillon-Effekt nochmal erwähnt, auch den habe ich im Buch nochmal erklärt. Cantillon, ein irischer Ökonom, der schon frühzeitig erkannt hat, dass diejenigen, die nah am Futterdruck der Notenbanken sind, am meisten davon profitieren, wenn das Geld ausgeschüttet wird. Und das sind natürlich die Superreichen, die Konzerne, die Unternehmen, aber vor allem auch der Staat. Der Trickle-Down-Effekt, der kommt zum Erliegen und der spaltet dann die Gesellschaft, die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer, weil wer kann sich denn noch in Zürich, Bern oder Luzern selbst mit einem guten Gehalt bei Nestle, Roche oder wo auch immer noch adäquaten Wohnraum leisten? Jeder Schweizer, der eine Immobilie hat, hat Schulden bis zur Halskrause, da darf nichts schiefgehen. Das gleiche Spiel sehen wir weltweit, global, egal ob Frankreich, egal ob Deutschland oder auch in den USA. Und jetzt sehen wir natürlich den letzten Baustein, dass extreme Parteien, Populisten immer stärker wurden. Und natürlich auch die Medien, die ihrer Aufgabe nicht mehr gerecht worden sind, die einfach tendenziös einseitig berichtet haben, teilweise Fake News. Und durch die Freiheit, durch das liberale Internet, haben wir auf einmal die Möglichkeit, von Anfang an frühzeitiger, wie manche Fernsehnachrichten oder Radiosendungen, zu erfahren, was in der Welt momentan passiert. Da lesen wir es schon auf Twitter oder sehen es auf Instagram oder TikTok oder bekommen irgendeine Message. 2, 3 Stunden später kommt es erst dann in den Nachrichten und erst am nächsten Tag in der NZZ. Also, das ist einfach Oldschool Business. Und was wir brauchen, ganz klar, ist ein komplett neues politisches System. Ich sage, in diesem System gibt es keine Lösung. In diesem System können wir niemals auf einen grünen Zweig kommen. Wir brauchen jetzt in Zukunft eine neue technologische Revolution. Wir müssen zum Beispiel im Bereich Politik definitiv die Amtszeitbegrenzung einführen. Politiker dürfen nur eine bestimmte Zeit in der Politik bleiben und müssen dann wieder in die Realwirtschaft gehen. Diejenigen, die in die Politik gehen, müssen eine Qualifikation haben, indem sie sich politisch engagieren möchten. Es kann nicht sein, dass Florist auf einmal Verteidigungsminister wird, ne? Also, Schuster, bleib bei deinen Leisten, sag ich dann nur, wenn sie sich morgen in weißen Kittel umschmeißen und sagen, so, ich bin jetzt Zahnarzt und überall will die Zähne ziehen, dann haben sie ein Problem. Das ist eine Art Amtsanmaßung, ne? Also, qualifizierte Menschen dürfen nur in den Bereichen aktiv sind, in denen sie sich auch auskennen. Und dann brauchen wir ein Ende der Berufspolitiker. Es kann nicht sein, dass Berufspolitiker ein Leben lang im Parlament sitzen, nichts anderes machen, nichts anderes sehen, also vom Kindergarten, von der Schule, von der Universität direkt in die nächste Anstalt, ohne jemals mit der Realität konfrontiert zu werden. Das ist nicht gut, das sehen wir jetzt. Ne? Daher auch dieses Schaubild, ne? Schwere Zeiten kreieren starke Menschen kreieren gute Zeiten kreieren schwache Menschen und die schwachen Menschen kreieren harte Zeiten. Und Sie dürfen jetzt raten, in welchem Zyklus wir momentan sind. Auch dieser Chart ist aus meinem aktuellen Buch. Und die jetzt, wie gesagt, im System ganz oben sitzen, hochgespült durch die Negativauslese in der Politik, durch das Peter-Prinzip, durch den Dunning-Kruger-Effekt, die bestimmen jetzt, wo die Reise hingeht. Und seit Jahren sehen wir historische Fehlentscheidungen der Politik, die uns Wohlstand kosten, aber auch sozialen Frieden, die Gesellschaft spalten und die uns in eine neue Krise manövrieren. Ein weiterer Punkt, den ich verlange, ist, dass Steuergeldverschwendung genauso hart bestraft werden muss wie Steuerhinterziehung. Und all diese Forderungen werden natürlich die Berufspolitiker niemals umsetzen. Aus dem Grund brauchen wir, wenn anscheinend schon keine menschliche Intelligenz oftmals vorhanden ist, brauchen wir zur Unterstützung der Berufspolitiker oder der Politiker in Zukunft die künstliche Intelligenz. Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen, und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten. Und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de. Und die künstliche Intelligenz kann zwei Aufgaben erledigen. Erstens kann sie Milliarden von Informationen verarbeiten und daraus bessere Entscheidungen treffen als das menschliche Gehirn. Wir sehen zum Beispiel, dann kann die künstliche Intelligenz sagen, wo macht der Kindergarten Sinn, wo macht die Schule Sinn, macht der Straßenbau hier Sinn, macht dieses Projekt Sinn, ja oder nein. Und wenn die Politik dann trotzdem anders entscheidet, obwohl die künstliche Intelligenz gesagt hat, hey, es macht keinen Sinn, nochmal 57 Bomber zu kaufen oder in Afghanistan einzumarschieren, dann können wir sie haftbar machen. Und das ist die nächste Forderung. Politiker müssen genauso haften wie Unternehmer und Bürger. Und dann würde das Ganze schon ein bisschen anders aussehen. Also Fakt ist, wir brauchen die Technologie. Wir sollten uns die Technologie, die künstliche Intelligenz zunutze, zu eigen machen, damit wir weiter freiheitsrechtliche, gute Entscheidungen treffen können mit Hilfe der KI. Weil das schwächste Glied ist immer in der Kette der Mensch. Er ist korrumpierbar, er ist manchmal schlecht gelaunt, nicht ausgeschlafen, hat schlechten Sex oder gar keinen, noch schlimmer, ne? Gucken Sie solche Politikerinnen an. Ja, Spaß muss sein. Und wir könnten alle über die Blockchain, übers iPhone, übers iPad, über den Laptop, könnten wir selbst als Bürger basisdemokratisch mitentscheiden. Wir könnten sofort jemanden abwählen, wir könnten sofort mitentscheiden und zwar täglich eigentlich. Also wir müssen mündige Bürger wieder mehr implementieren, mehr in den demokratischen Entscheidungsprozess aufnehmen, noch mehr sogar wie aktuell in der Schweiz. Und die Blockchain, die sollte das Fundament sein, weil da wird alles gespeichert und wir würden jede einzelne politische Lüge entlarven und man könnte sagen, so damals hast du aber das gesagt und machst genau das Gegenteil. Die KI hat beschlossen, dass es keinen Sinn macht, jetzt die Autobahn hier zu bauen oder das Kernkraftwerk abzuschalten. Trotzdem habt ihr es gemacht, ihr seid haftbar, ihr fliegt erstmal raus, geht wieder arbeiten mit euren Händen und macht was Richtiges und dann werden neue Politiker gewählt. Das ist alles noch natürlich Utopie. Aber es wird so kommen. Wir müssen geistige Grenzen, aber auch Ländergrenzen wahrscheinlich in Zukunft einreißen, weil nur als Menschheit gemeinsam können wir die kommende Krise, den größten Crash aller Zeiten, den ich erwarte, tatsächlich gemeinsam meistern. Und wir haben erstmalig die Möglichkeiten mit der künstlichen Intelligenz, mit der Blockchain und vor allem mit Bitcoin, neues, faires, demokratisches Geld- und Wirtschaftssystem zu implementieren. Und Bitcoin ist die einzige Chance, die wir zum Beispiel haben. Und wir sehen ja, wie totalitäre Diktaturen wie China Bitcoin verbieten wollen. Das soll natürlich ein Hinweis sein, ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass es ein freiheitliches Geld ist. Wenn es eine Diktatur verbieten sollte, sollten wir es umarmen in der westlichen Welt, wenn wir wirklich Demokratie leben. Aber wir sehen natürlich auch gefährliche Entwicklungen in den USA. In den USA möchte die Regierung jetzt jede Transaktion ab $600 einsehen. Es geht um den gläsernen Bürger, ne? Digitaler Impfpass, digitale ID und so weiter. Man möchte die komplette Kontrolle haben. China ist das große Vorbild. Wahrscheinlich wird es auch ein Credit Social Programm geben in Europa, in der westlichen Welt, weil ansonsten kann man die Massen nicht mehr kontrollieren und natürlich in Schach halten. Und das ist wohl das Ziel, dass man die Menschen trennt, spaltet, Angst ins System pumpt, damit es keine Revolution gibt. Vor Corona gab es weltweit so viele Demonstrationen gegen das ungerechte Finanzsystem, gegen den Kapitalismus wie noch nie zuvor, egal ob in Chile, in Hongkong, im Libanon, aber auch natürlich in Frankreich mit der gelben Westen-Streiks und Demonstrationen. Die Menschen haben einfach gemerkt, dass sie in diesem Finanzkapitalismus, der komplett pervertiert ist, der einige wenige immer reicher macht, ne? Kein Delon-Effekt, ja, Jeff Bezos, Bill Gates und so weiter, dass er nicht mehr funktioniert, dass es keinen Trickle-Down-Effekt mehr gibt, dass nicht mehr der gute, fleißige Arbeiter sich ein Häuschen leisten kann, in Urlaub fliegen kann und so weiter. Nein, man ist immer schnell im Hamsterrad und man bekommt kein Geld mehr auf die Seite, man kann nichts fürs Alter ansparen. Vor allem, wenn man was fürs Alter anspart, wird es wegbestört oder natürlich, es wird enteignet durch die Inflation, durch den Kaufkraftschwund. Und genauso wie das Internet, welches meiner Ansicht nach eines der größten libertären Entwicklungen in der Geschichte der Menschheit war, ist Bitcoin die zweite große Erfindung. Physische Grenzen werden eingerissen. Auf einmal konnten wir alle, egal wo wir saßen, ob in Burkina Faso oder im Dschungel in Brasilien, konnten wir auf Informationen zugreifen, konnten das Lexikon der Menschheit lernen, egal wo auf der Welt. Und das ist schon eine gigantische Entwicklung. In Kenia kann man via Internet momentan an Elite-Studiengängen am MIT oder in Harvard partizipieren, teilnehmen. Man sieht die klügsten Köpfe im Internet, die Vorträge halten, die Interviews führen, die ihr Wissen preisgeben und teilen. Noch nie war die Lernkurve exponentieller wie aktuell durch das Internet. Und Bitcoin ist die gleiche Revolution, die größte Revolution aller Zeiten. So wird auch mein nächstes Buch heißen. Und da geht es nur um Bitcoin und um Blockchain, weil meiner Ansicht nach ist Bitcoin die größte Investmentchance aller Zeiten, aber auch die größte Revolution aller Zeiten, weil nur mit Fix the Money, Fix the World, nur wenn wir das kranke Betrugssystem heilen und ersetzen und erlösen durch ein besseres System wie Bitcoin, dann haben wir tatsächlich eine Chance für eine goldene Zukunft. Die Hälfte der Menschheit ist unbanked, hat keinen Zugang zum Finanzsystem und Bitcoin kann dieses Problem lösen und zwar zu minimalen Kosten. Wenn wir Gastarbeiter haben, egal woher, Flüchtlinge haben und so weiter, wenn die Geld nach Hause schicken, dann werden da Gebühren verlangt von 20%, 30%, 40%, absolut sittenwidrig und asozial und einige Unternehmen wie Mastercard oder Western Union partizipieren von der Not dieser Menschen. Mit Bitcoin kann man in Echtzeit zu geringen Kosten oder gar keinen Kosten das Geld nach Hause schicken. Ein Land hat jetzt Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel implementiert neben dem US-Dollar, nämlich El Salvador. Und siehe da, viele schicken jetzt das Geld aus den USA ihren Familien zu über Lightning, über eine App. Und siehe da, die Kosten sind null. Und Bitcoin basiert auf einem Naturgesetz, auf der Mathematik, ist unparteiisch, parteienlos, nicht in der Obhut einer Notenbank, kann nicht manipuliert werden, ist emotionslos und ist einfach ein Algorithmus, ein Code, der mathematisch begrenzt ist auf 21 Millionen Einheiten. Keiner weiß, wie viel Franken die Schweizer Nationalbank druckt oder die EZB Euros druckt. Bitcoin ist also nach dem Internet die zweite große Revolution, die wir sehen. Und dahingehend kann ich nur sagen, in Zukunft müssen wir zentralistische Systeme aufbrechen, weil Zentralismus, Sozialismus, Planwirtschaft haben noch nie funktioniert, werden nicht funktionieren. Wir brauchen dezentrale Systeme. Dezentrale Systeme funktionieren besser, sind robuster. Und wenn wir da beim Geldsystem anfangen und mit Bitcoin beginnen würden und die künstliche Intelligenz uns auch noch zu eigen machen würden, um die Politik ja vielleicht sogar komplett zu ergänzen, ne? Also Maschinen an die Macht sozusagen, aber wir Bürger, wir der Souverän, die Möglichkeit hätten, diese KI zu programmieren, zu kontrollieren, zu bestimmen, wohin die Reise geht, dann wäre definitiv ein goldenes Zeitalter vor uns und wir könnten uns entspannt zurücklegen und müssten nicht immer wieder die Krisen und Schulden auslöffeln, die uns die Politiker hinterlassen haben. Wow, was für ein Podcast! Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter markfriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast@mark-friedrich.de. Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Mark.